Ja, Uwe, du wolltest mit dem Thema Randale in England beginnen.
Ja, zu den Unruhen in London, Birmingham, Liverpool, Manchester und anderen englischen Städten gibt es zweierlei Kommentare. Auf der einen Seite die britische Regierung und Teile der britischen Öffentlichkeit. Für die sind die Aufständischen, Kriminelle, Krawallmacher, Gangster, entwurzelte und respektlose Jugendliche, die nicht zum britischen Volk dazugehören und die mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden müssen. Das ist die eine ungeschminkte Kampfansage, die auch von Polizei und Staatsanwaltschaft konsequent praktisch umgesetzt wird. Die andere Abteilung, die sich zu Wort meldet und ihren Kommentar zu den Ereignissen in Großbritannien abgibt, das sind Teile der Opposition in England, Zeitungsberichte und Kommentatoren im europäischen Ausland und natürlich auch hier in Deutschland, Sozialforscher und kritische Bürger und so weiter. Diese Abteilung weist auf die sozialen Probleme hin, die die Ursache der gleichwohl unentschuldbaren Gewaltausbrüche in England seien und halten der englischen Politik vor, dass sie zu wenig getan habe für die Integration von perspektivlosen Jugendlichen und Arbeitslosen, die ohne Bildung und Chancen seien. Ja, sogar jüngste Sparmaßnahmen der Regierung mit ursächlich für die Krawalle gewesen seien. In dieser Debatte wollen wir mit unserem Kommentar keine Partei ergreifen. Wenn wir im Folgenden ein paar Überlegungen zu den Gründen und Umgangsweisen mit dem Aufruhr in England anstellen. Die Betrachtungsweise, dass es sich hier um soziale Probleme und um mangelnde Integration handele, halten wir für genauso falsch wie die Verurteilung der Randalierer als schlicht kriminelle Krawallmacher. Dazu einfach mal ein Zitat aus dem 19. Jahrhundert. Wir zitieren aus Karl Marx, das Kapital, Band 1, Seite 673. Zitat Anfang: Der Pauperismus, das ist auf Deutsch die Verelendung, der Pauperismus bildet das Invalidenhaus der aktiven Arbeiterarmee und das tote Gewicht der industriellen Reservearmee. Seine Produktion ist eingeschlossen in der Produktion der relativen Überbevölkerung, seine Notwendigkeit in ihrer Notwendigkeit. Mit ihr bildet er eine Existenzbedingung der kapitalistischen Produktion und Entwicklung des Reichtums. Ja, also der Pauperismus gehört zu den Faux Frais, das sind die nicht zu vermeidenden Kosten, gehört zu den Faux Frais der kapitalistischen Produktion, die das Kapital jedoch größtenteils von sich selbst ab auf die Schultern der Arbeiterklasse und der kleinen Mittelklasse zu wälzen weiß. Zitat Ende. Kurz zusammengefasst ist die Aussage des alten Marx die, dass die Produktion von Reichtum im Kapitalismus darauf beruht, permanent überflüssige Bevölkerung zu schaffen. Dass also Lohnkosten einzusparen und Leute zu entlassen mit Notwendigkeit zur kapitalistischen Reichtumsproduktion dazugehört und dass darin auch eingeschlossen ist, dass ein Teil dieser Arbeitslosen dauerhaft nicht mehr vom Kapital gebraucht wird. Also endgültig aus dem normalen Erwerbswesen raus in die Mittellosigkeit fällt und entsprechend verelendet. Das hat also Marx schon im 19. Jahrhundert über den Kapitalismus festgestellt. Jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, erlebt England seine Überbevölkerung als gewaltsamen Aufstand. Ganz ähnlich übrigens, wie es Frankreich vor gut 6 Jahren erlebt hat, als damals die Unruhen in den französischen Vorstädten eskalierten.
Ja, soweit Marx und das Zitat, das du von ihm gegeben hast. Ich will zunächst nochmal genau darauf, auf das, was Marx als totes Gewicht und Verelendung bezeichnete, darauf will ich nochmal eingehen. Denn so viel ist klar. In Relation zum Arbeitskräftebedarf des Kapitals ist eine Menge englischer Bevölkerung heutzutage schlicht überflüssig. Das heißt, es handelt sich dabei nicht um eine bloß vorübergehend freigesetzte Reserve von Arbeitskräften, die beim nächsten Konjunkturaufschwung wieder nachgefragt werden, sondern um definitiv und dauerhaft überflüssige. Überflüssig für eine kapitalistische Benutzung in den Betrieben oder in Dienstleistungsunternehmen. Wen dieses politökonomische Schicksal trifft, das entscheidet die berechnende Willkür privater und öffentlicher Arbeitgeber in Verbindung mit einer staatlichen Sozialpolitik, die dem nicht benutzten und entsprechend verelendenden Fußvolk mit ein paar Pfund Sterling und der Unterbringung in schäbigen Wohnquartieren behilflich ist und sie so zu einer Karriere nach unten prädestiniert. Wie von selbst trifft diese Aussortierung in erster Linie und von Generation zu Generation immer schärfer die Immigranten aus Exkolonien und Protektoraten des Vereinigten Königreichs. In diesen Leuten erkennt dann auch das englische Volk mit seinem fest verankerten staatsbürgerlichen Unterscheidungsvermögen zielsicher die Sorte Menschen, die eigentlich nicht richtig dazugehören oder die nicht dazugehörigen sind. Für die braven englischen Bürger ist das ein tendenziell minderwertiger Menschenschlag. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das Ergebnis dieser kapitalistischen Sortierung schreibt die Staatsgewalt praktisch fest, indem sie diesen Bevölkerungsteil nach seinem Beitrag zum Bruttosozialprodukt behandelt und der geht gegen Null. Die in kriminelle Karrieren abgedrängten englischen Underdogs, aber auch den sonst mit seinem unnützen Dasein meist bloß störenden Bevölkerungsteil, behandelt die Staatsgewalt als leibhaftiges Ordnungsproblem. Und das heißt, sie, die Staatsgewalt, kontrolliert und schikaniert diese Leute. Die Betroffenen, zum größten Teil tatsächlich mit einem englischen Pass und dem trotzigen Bewusstsein ausgestattet, genauso gut wie alle ehrbaren Bürger zu den Gemeinwesen dazuzugehören, das sie gnadenlos ausgrenzt. Die Betroffenen stecken voller Empörung. Und die macht sich Luft. Anlass war diesmal der Tod eines 29-Jährigen auf der Flucht vor der Polizei. Randale gegen die Staatsgewalt, Straßenschlachten, Plünderungen, Anstecken von Autos und Häusern. Das Ganze ein Wutausbruch, ohne dass man von den Aufständischen bisher ein politisches Ziel, eine Forderung oder was Ähnliches vernommen hätte.
Ja, Christel, das politische Ziel und die Antwort der britischen Regierung ist eindeutig. Premierminister Cameron hetzt im Parlament und in den Medien und behält sich jede staatliche Gewalteskalation inklusive Militäreinsatz vor. Er droht alle Randalierer, derer die Staatsgewalt habhaft werden kann, nicht nur hart zu bestrafen, sondern sie auch aus ihren Sozialwohnungen zu werfen. Die Regierung behandelt den Aufruhr als massiven Verstoß gegen die öffentliche Ordnung. Sie startet eine öffentliche Großfahndung, verhaftet und verurteilt rund um die Uhr im Eilverfahren und schlägt mit ihren mittlerweile gewaltig aufgerüsteten Polizeikräften zunehmend rücksichtslos so lange drauf, bis den Randalierern die Lust zum Weitermachen vergeht. Die Labour-Opposition im britischen Parlament ist sich mit der Regierung darin einig, dass die Unruhestifter Kriminelle sind. Sie steht voll hinter der gewaltsamen Niederwerfung des Aufstands, aber zu anhaltenden Befriedung der Problembevölkerung fordert sie eine Rücknahme der von der Regierung beschlossenen Kürzungen bei Polizei und Sozialarbeitern, also sozialpolitische Maßnahmen zur besseren Integration der aus dem Ruder gelaufenen Jugendlichen. Das Arsenal von Kontrolle und Schikane soll ergänzt werden durch das Angebot, sich freiwillig in die Rolle der unbrauchbaren Überbevölkerung hineinzufinden und sich möglichst friedlich darin einzurichten. Dadurch, so die Kalkulation solcher Integrationsprogramme, gewöhnt man diese Leute ans Stillhalten. Dann stellen sie in den Quartieren, wo man sie entgelagert hat, nichts mehr an, was ordentliche Bürger aufschreckt. Das ist Integration auf den Punkt gebracht. Und England wäre keine Demokratie, wenn die Macher an der Staatsspitze nicht den speziellen Zynismus beherrschten, wo Gewalt tobt, vor allem die Ordnungsgewalt des Staates, da ist der verantwortliche Politiker nicht fern, der sich als energisch zupackender Befehlshaber in Szene setzt und erst recht nicht fern der Konkurrent von der Opposition, der in diesem nationalen Notstand staatsmännische Solidarität mit dem verantwortlichen Regierungschef demonstriert und dann erst sagt, dass man selbst die Krise besser managen würde. In einer anständig funktionierenden Demokratie müsse die Staatsgewalt das Elend und die Armut besser im Griff haben. An dem Kriterium, das Elend im Griff haben, profiliert sich Cameron genauso wie der zuständige Oppositionsführer als alternativer Chef in der Downing Street. Und das Publikum bekommt eine Entscheidungshilfe für seine nächste Wahl. Die pluralistische Öffentlichkeit gutiert diesen Konkurrenzkampf, vollzieht seine Winkelzüge sachverständig nach und ergeht sich daneben in größter Sorge um die öffentliche Ordnung. Man überbietet sich in Rezepten zur staatsbürgerlichen Gesinnungspflege und tiefschürfender Ursachenforschung. Denn kaum hat man einmal inmitten des schönsten Kapitalismus ein Stück Verelendung zur Kenntnis genommen, widmet man sich hingebungsvoll der Diskussion der Gründe, warum diese miese Lebenslage ein paar Nächte lang nicht geduldig hingenommen worden ist.
Ja, bleiben noch ein paar Worte, wie eigentlich die Reaktion hier in der Bundesrepublik ausgefallen ist. In Deutschland gibt man sich aufgeschreckt, aber nicht übermäßig beunruhigt. Klar, soziale Brennpunkte und eine prekäre Elendsbevölkerung hat man auch hier. Und ob auf die türkische Integrationsfähigkeit Verlass ist, steht dahin. Alle Zeitungs- und Fernsehkommentare antworten unisono auf die selbstgestellte Frage, ob sowas wie in England auch bei uns passieren kann. Und eine dieser unisono vorgetragenen Antworten möchte ich hier zitieren. Zitat: Auch wenn die gesellschaftliche Realität bei uns anders ist, sollten wir uns nicht der Illusion hingeben, dass so etwas wie in England bei uns nicht geschehen könnte. Zitat Ende. Anscheinend können sich die Kommentatoren schon genügend Gründe für ähnliche Krawalle hierzulande vorstellen. Aber man weiß eben, was zu tun ist. Erstens dürfen die Integrationsbemühungen nicht nachlassen. Zweitens müssen wir das Straf- und Ausländerrecht konsequent anwenden. Und drittens wird es Zeit, dass wir viel genauer hinsehen und hinhören, was sich hinter den verschlossenen Türen in unseren Parallelgesellschaften abspielt. Es wäre doch gelacht, wenn wir mit der fortschreitenden Verelendung wachsender Teile der Bevölkerung nicht fertig würden.
Ja, jetzt also zum zweiten Thema. Das ist ein neues Gesetz, das Bernd hat es schon beim Namen genannt, das heißt das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt. Ja, so heißt es. Man könnte auch sagen, mit dem Jobwunder aus dem 1-Euro-Job-Gefängnis. Die deutsche Öffentlichkeit meldet interessante Erfolge. Ein sogenanntes Jobwunder hat die Beschäftigtenzahl steigen lassen, wie schon lange nicht mehr. Die Zahl der Arbeitslosen ist unter die magische Marke von 3 Millionen gefallen. Also, der deutsche Arbeitsmarkt ist kerngesund, so die Bundesarbeitsministerin von der Leyen. Und das passt genau dazu. Die Löhne in Deutschland sind flächendeckend gesunken. Vor allem im Niedriglohnsektor wird weniger verdient als vor 10 Jahren. Wohlgemerkt vor 10 Jahren. Der Abschlag beträgt 16-22%, wie die Zeitungen im Juli dieses Jahres zu vermelden wussten. Wachsende Beschäftigung bei gleichzeitig wachsender Armut. 3/4 der neuen Stellen sind mittlerweile Niedriglohnarbeitsplätze. Das ist für die deutsche Arbeitsministerin eine einmalig günstige Konstellation. Ich zitiere nochmal die von der Leyen. Zitat: Jeder, der eine reelle Chance auf einen Job im ersten Arbeitsmarkt hat, soll jetzt eine Perspektive bekommen. Wann, wenn nicht jetzt? Also, heißt es bei der von der Leyen, raus aus den Warteschleifen. Aus den Warteschleifen der staatlichen Arbeitsmarktprogramme. So sagt es von der Leyen. Die jetzt im Aufschwung gestiegene Nachfrage nach Arbeitskräften will genutzt sein. Millionen arbeitsfähige Hartz-IVler müssen raus. Raus aus den Warteschleifen des Sozialstaats. Raus aus dem staatlich eingerichteten künstlichen Niedriglohnsektor aller Hartz-IV und rein in den echten Niedriglohnsektor des realen Arbeitsmarkts. Mit anderen Worten, wenn man es in Deutschland so weit gebracht hat, dass Arbeitssuchende auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt mit absolut mies bezahlten Jobs zufrieden sein müssen, Jobs zu Löhnen, die noch nicht einmal die Existenz sichern, dann sollte es doch endlich möglich sein, die Kosten für die staatliche Armenunterstützung radikal zu kürzen. So ist das Konzept von von der Leyen. Mit jedem Menschen, der seine sogenannte Grundsicherung von einem Unternehmer erhält, statt von Hartz IV, für den entfallen für den staatlichen Sozialhaushalt, das heißt für den staatlichen Sozialhaushalt, entfallen Kosten. Und außerdem kann sich der Staat dann auch viele der ach so teuren Maßnahmen sparen, die der Pflege der Arbeitsfähigkeit dienen sollen. Und demgemäß kann der Staat seine Schwerpunkte anders setzen als bisher. Also das neue Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt bezieht sich auf diese Diagnose der Lage. Die deutsche Industrie befindet sich im Aufschwung. Das Gesetz greift die positiven Signale vom Arbeitsmarkt auf und setzt sie um in Form einer radikalen Neugestaltung aller bisherigen sogenannten Förderinstrumente.
Ja, Christel, dazu liegt mir hier noch eine Pressemitteilung des Bundesarbeitsministeriums für Arbeit und Soziales, wie es so schön heißt, vom Mai des Jahres zu diesem Eingliederungsgesetz vor. Hier heißt es, ich zitiere: Die aktive Arbeitsmarktpolitik wird stärker auf ihr eigentliches Ziel ausgerichtet. Das Ziel ist das schnelle und effiziente Vermitteln in den ersten Arbeitsmarkt. Oberstes Kernziel, ein wuchtiges Wort, oberstes Kernziel ist und bleibt der weitere Abbau der Arbeitslosigkeit. Wir wollen den Aufschwung nutzen, um Menschen aus der Arbeitslosigkeit verstärkt in die richtigen Jobs zu bringen. Jeder Tag, den Arbeitssuchende früher auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle finden, nutzt, nach wem nutzt das wohl, nutzt der Wirtschaft und spart dem Steuer- und Beitragszahler bares Geld. Ende des Zitats. Oberstes Kernziel für die Ministerin ist also der regierungsamtliche Auftrag zum Sparen, zwecks Schuldensenkung der öffentlichen Haushalte. Das Budget des Arbeitsministeriums soll in 3 Jahren von 131 auf 124 Milliarden Euro sinken, und zwar zum größten Teil im Sektor Arbeitsmarktpolitik. Da kommt der Bundesministerin der Aufschwung, also die Nachfrage der boomenden Industrie nach zusätzlichen Arbeitskräften, gerade recht. Auf Grundlage des erfolgreich ausgebauten Niedriglohnsektors ist der aktuell positive Trend, so nennt sie das, auf dem deutschen Arbeitsmarkt für die Ministerin der Berufungstitel für eine ganze Reihe von Gesetzesänderungen. Diese Gesetzesänderungen zeigen unverblümt, dass im Arbeitsministerium von einer weiteren Expansion des Billiglohnsektors ausgeht, man geht von diesem Billiglohnsektor aus, und dies für das Loswerden von Arbeitslosen auszunutzen beabsichtigt. Im neuen Gesetz werden etliche der bisher staatlichen Arbeitsmarktinstrumente kritisch hinterfragt, so zitiert. Unter dem unbedingten Vorrang der Integration, auch ein Zitat, in den wachsenden Niedriglohnsektor werden ganze Programme als überflüssig, kontraproduktiv und in großen Teilen als eine einzige Verhinderung für das Erreichen des Kernziels eingestuft. Wo es bisher immer hieß, fordern und fördern, lautet die kritische Diagnose jetzt: Das Fordern ist okay, aber das Fördern muss laut von der Leyen und deren Arbeitsmarktexperten komplett auf die Effektivität hindurchforstet und neu gestaltet werden. Die sogenannte Förderlandschaft sei enorm zersplittert und unflexibel, und es gäbe Mitnahmeeffekte, zu denen Ministerin von der Leyen feststellt, Zitat, wir hatten bisher zu viele Pflichtleistungen, die jedem Arbeitslosen bewilligt werden müssen, egal ob sinnlos oder nicht. Kurzum, und wieder Zitat, wenn gleichzeitig 1 Million sozialversicherungspflichtige Jobs zu haben sind. Wie es im Eingliederungsgesetz oder in dem Kommentar dazu so schön heißt, dann liegt es der Logik der Arbeitsministerin zufolge zumindest zum Teil an den Fördermaßnahmen, dass es überhaupt noch Arbeitslose gibt. Also sind die Fördermaßnahmen zusammenzustreichen, egal wie das, was die Unternehmen suchen, mit den Interessen und Fähigkeiten der Arbeitslosen zusammenpasst.
Ja, man merkt, diese Frau hat was vor. Und sie knöpft sich insbesondere aus zu dieser Unterstützung der Wiedereingliederung ein Instrument aus, nämlich die 1-Euro-Jobs. Warum? Das ist das am häufigsten genutzte Förderinstrument zurzeit, stellt sie fest. Und es gibt aktuell über 172.000 solcher Jobs. Diese Fördermaßnahme kostet also am meisten, im Jahr 1 Milliarde Euro, und bringt, so das Urteil der Ministerin, kaum Leute in richtige Jobs. Das will sie fortan nicht mehr dulden. Sie hält es nämlich für grundverkehrt, Arbeitsplätze zu subventionieren, die durch staatliche Programme immerhin die Leute letztlich von der Arbeit fernhalten. Zitat aus der Pressemitteilung zum Eingliederungsgesetz. 1-Euro-Jobber haben in der Zeit ihres Einsatzes geringere Beschäftigungschancen. Häufig sind sie geradezu gefangen in ihrer Situation. Vom sogenannten Einsperreffekt wird gesprochen. Zitat Ende. Das ist schon interessant. Früher galten die 1-Euro-Jobs als eine etwas anrüchige Tour des Sozialstaats, die Leute mit einfacher Arbeit in irgendwelchen Beschäftigungen unterzubringen und ihnen für diesen Arbeitsdienst 1 Euro pro Stunde, also nichts, zu bezahlen. Jetzt werden diese Jobs geradezu als Irrweg betrachtet, auf dem an und für sich brauchbare Arbeitskräfte aus dem echten Arbeitsleben ferngehalten werden, weil der Staat sie durch seinen künstlichen Niedriglohnsektor vom richtigen Arbeitsmarkt ausschließt. Dieser Sichtweise zufolge führt dann die Möglichkeit für Hartz-IVler, sich zum staatlich verordneten Existenzminimum ein paar Euro dazu zu verdienen, zur Zersetzung der Motivation für unermüdliches Suchen nach jenen elenden Jobs, die von der Ministerin als richtige Jobs betitelt werden und von denen es in Deutschland nicht genug geben kann.
Übrigens werden damit auch die Arbeitgeber verschärft in den Blick genommen, die bisher durch das 1-Euro-Jobber-Programm begünstigt wurden. Dass 2/3 der Kosten an die Träger der Maßnahmen, also die gemeinnützigen, sonst wie sozialen und manchmal obskuren Arbeitgeber geht, also 2/3 der Kosten gehen an diese Arbeitgeber, das wird schon seit längerem von Wirtschaftsverbänden kritisiert. Nun sieht sich ihrerseits die Arbeitsministerin von falschen Nutznießern mit ihren zweckwidrigen Kalkulationen getäuscht, wenn nicht sogar betrogen. Ein Zitat aus dem Eingliederungsgesetz. Zitat: Nicht selten wurde Förderung zweckwidrig eingesetzt. Es standen weniger mögliche Rückkehrperspektiven der Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt im Fokus, sondern der Erhalt gemeinnütziger Strukturen und kommunaler Angebote. Zitat Ende. Solchen Firlefanz wie gemeinnützige Tätigkeiten, etwa Essen ausgeben und Straßen sauber halten, bisher die Aufgabe vieler 1-Euro-Jobber, das will man sich also künftig nicht mehr leisten. Absolute Priorität hat, dass diese Leute sich bedingungslos als Billiglöhner fürs Kapital nützlich machen sollen.
Weil der Einsperreffekt, das war ja das Zitat von eben, solcher sinnloser Förderketten, wie die Politiker es nennen, die Betroffenen womöglich daran hindern könnte, sich den echten Billiglohnarbeitsplätzen zur Verfügung zu stellen, dürfte es mit dieser speziellen Sorte des Ausnutzens von Armut gerechterweise fürs Erste wohl vorbei sein. Dieses Privileg steht prinzipiell dem Kapital zu, das aus Armut Profit und Wachstum zu machen versteht. Denn das ist das Kernziel jeder Arbeitsmarktpolitik. Ja, und für dieses Kernziel der Arbeitsmarktpolitik, nämlich Armut zugunsten von Profit und Wachstum auszunutzen, darum geht es auch im letzten Thema, das wir überschrieben haben mit dem Titel Die Frauen, eine Reservemannschaft, die der Marktwirtschaft endlich voll zur Verfügung stehen soll. Ja, zu unserem letzten Thema, die Frauen als Reservemannschaft. 2010 hat die EU-Kommission eine Grundsatzerklärung zur Gleichstellung der Frauen in der EU verabschiedet. Darin sagt die Kommission den Mitgliedsländern, sie müssten sich mehr um ihre nationalen Frauenmannschaften kümmern. Überall gäbe es Defizite an Gleichstellung der Frauen mit den Männern in der Arbeitswelt. Frauen seien seltener berufstätig als Männer und die, die Arbeit haben, würden überwiegend in die schlechter bezahlten Jobs und Teilzeitstellen hineingeschickt, in den Führungspositionen von Wirtschaft und Gesellschaft seien viel weniger Frauen anzutreffen als Männer. Hinzu käme noch, dass die Arbeit von Frauen in vielen Fällen deutlich schlechter bezahlt würde als dieselbe Arbeit von Männern, wie die einschlägigen Statistiken zeigten. Dass die Statistiken stimmen, bezweifelt niemand. In der Tat, Frauen bekommen schwerer einen Job, werden schlechter bezahlt als die Männer, steigen seltener in bessere Jobs oder Führungspositionen auf und so weiter. Die EU-Politiker verlangen jetzt aber in ihrer aktuellen Initiative nicht einfach zum wiederholten Mal, dass für die Frauen in der Arbeitswelt endlich die Gleichberechtigung verwirklicht werden soll, sondern ihr Standpunkt ist ein anderer. Sie fordern, dass EU-weit der weibliche Teil des Volkes als Ressource, auf Neudeutsch als Humankapital, für Wirtschaft und Arbeitsmarkt besser genutzt werden soll.
Ja, nun zu dieser Erklärung. Sie hat nämlich den Charakter eines Vorwurfs an die Regierungen der einzelnen Mitgliedsländer. Gleichberechtigung sei schließlich schon lange vereinbart, also müssten da angesichts der mangelhaften Umsetzung, da müssten wohl politische Versäumnisse und Fehler passiert sein. Das will sich zumindest die deutsche Regierung nicht nachsagen lassen. Schließlich habe sie seit dem Beginn der Bundesrepublik diverse Gesetze geschaffen, mit denen die Frauen den Männern rechtlich gleichgestellt seien, und damit habe sie als Regierung ihre Pflicht getan. Wenn die Statistiken aber immer noch solche eklatanten Gleichstellungsdefizite ausweisen, dann müsse die Politik den Vorwurf ebenso wie die Änderungsanträge der EU weiterreichen, und zwar erstens an die deutschen Unternehmer und zweitens an die deutschen Frauen. Gegenüber den Unternehmern stellt die Regierung fest, dass die Marktwirtschaft den Geschlechtergleichbehandlungsauftrag, ein Wahnsinnswort, dass die Marktwirtschaft den Geschlechtergleichbehandlungsauftrag nicht so wie vorgesehen erfüllt habe. Man muss sich nur die Fotos von Vorständen und Aufsichtsräten deutscher Unternehmen ansehen, dann werde jedem Gleichstellungsbeauftragten schon am uniformen, schwarz-grauen Erscheinungsbild dieser Führungskräfte deutlich, dass hier ein Männerverein unter sich bleiben will und keine Frauen hochkommen lasse. Freie Konkurrenz findet da offenbar nicht statt. Sonst müssten ja 50% Frauen dabei sein, meint die Regierung. Mit diesem Maßstab treten nun seit einigen Monaten die bekannten weiblichen Führungsfiguren aus der Politik, nämlich Schröder, von der Leyen, Merkel und andere, zu einem Ideenwettbewerb an, einem Ideenwettbewerb, wie man die Wirtschaftsführer am besten dazu bringen könne, weibliche Konkurrenten bis in die Aufsichtsräte und Vorstände der Unternehmen hinein vordringen zu lassen. Und könnte man da mit ein bisschen Quotenzwang nachhelfen? Oder reicht eine Ermahnung von höchster politischer Stelle, sich an früher gegebene Gleichstellungsversprechen doch nun endlich einmal zu halten? Und wie kommt das in der Öffentlichkeit an, Bernd?
Ja, du hast gefragt, wie das in der Öffentlichkeit ankommt. Gegen diese aktuelle Initiative für Frauen in die Vorstandsetagen gibt es kritische Stimmen in der Öffentlichkeit. Ausgerechnet der Frauenmangel auf der höchsten Stufe der Karriereleiter, also Vorstand, Geschäftsführung und so weiter, wo es um die bestbezahlten Stellen geht, soll das wichtigste Problem in Sachen Gleichberechtigung sein. Was soll das den Frauen bringen, die sie in ihrer Mehrheit mit ganz anderen Problemen herumschlagen müssen? Reicht ihnen das Geld für die Lebensnotwendigkeiten? Sind ihre Kinder versorgt und so weiter? Also eine Unmenge Fragen, die sie zu stellen haben und Probleme, die sie haben. In der Tat, der Einwand liegt auf der Hand. Aber die Frage ist doch, was folgt für diese Kritiker daraus? Wollen sie gegen eine Form der Lohndrückerei protestieren, die ganz besonders, aber beileibe nicht nur die Frauen betrifft, wie wir uns im vorigen Beitrag auch geschildert haben. Wollen Sie sich für eine Verbesserung der materiellen Lage der großen Masse der Billiglöhner einsetzen, zu denen, nebenbei gesagt, mittlerweile bestimmt ähnlich viele Männer gehören? Oder wollen Sie das Defizit in Sachen Gleichberechtigung deuten, wofür Ihnen all die Frauen, die in schlecht bezahlten Berufen arbeiten, lediglich als ein Beleg dienen? Gleichzeitig Gleichstellung ist allerdings definitiv etwas anderes als das Interesse von weiblichen und männlichen Arbeitskräften an einer besseren Bezahlung ihrer Arbeit.
Du hast mir ein Stichwort gegeben, Bernd: Bezahlung der Arbeit. Bezahlung der Arbeit, da sieht's in den Betrieben folgendermaßen aus. Unternehmen bieten Billigarbeitsplätze an und finden dafür genügend Nachfrage, weil Frauen und zunehmend auch Männer auf jeden Verdienst angewiesen sind. Mini- und Teilzeitjobs als Zuverdienst zu einem regulären Arbeitseinkommen, die sind heutzutage nötiger denn je. Oft sogar die einzigen Einkommensquellen einer Familie. Beim Ausbau des sogenannten Niedriglohnsektors durch die Einführung der Minijobs und durch die Ausweitung der Teilzeitarbeit wurde von vornherein von den staatlich zuständigen Stellen, nämlich der Arbeitsministerin und der Bundesagentur für Arbeit, von denen wurde damit gerechnet, dass sich auf Teilzeitstellen 400-Euro-Jobs und so weiter besonders viele Frauen einlassen werden. Zum einen, weil sie das Familieneinkommen aufbessern müssen, und zum anderen, weil sie neben dem Job noch Zeit für die Familie brauchen. Dass Unternehmen in dieser Lage nahezu jede Form der Lohndrückerei durchsetzen bzw. auf eine entsprechende Nachfrage setzen können, das versteht sich. Und wo Frauen leichter erpressbar sind als Männer, wird das von den Unternehmen selbstverständlich ausgenutzt. Und dabei bleibt es auch. Ja, und warum? Weil keiner, nicht der Staat, nicht die Gewerkschaft und auch nicht die hochtönende EU-Kommission, weil keiner ein Interesse daran hat, an diesen für das deutsche Kapital so überaus günstige Lage auf dem Lohnsektor etwas zu ändern. So hat die Arbeitsmarktpolitik der letzten Jahre im Verein mit dem Geschäftsinteresse der Unternehmen dafür gesorgt, dass sich deutsche Firmen fest auf niedrige Arbeitskosten und auf die Verfügbarkeit von Billigarbeitskräften verlassen können.
Wenn also die Politik jetzt eine mangelhaft verwirklichte Gleichberechtigung beklagt, um eine bessere Ausschöpfung brachliegender Ressourcen für den Arbeitsmarkt einzufordern, dann hat sie nicht im Sinn, in die Kalkulation der Unternehmen mit den nationalen Arbeitslöhnen einzugreifen. Bundesarbeitsministerin von der Leyen drückt die neuen Anforderungen so aus, Zitat: Als Arbeitsministerin eines Landes, das auf einen Fachkräftemangel zusteuert, sehe ich mit Sorge, dass gerade die großen börsennotierten Konzerne in Deutschland einen Trend verschlafen, der sich im Ausland längst Bahn gebrochen hat. Wir brauchen die gut ausgebildeten Frauen nicht nur in der Breite der Arbeitswelt, sondern auch in der Spitze. Das ist ein Zitat aus dem Handelsblatt aus dem Juni diesen Jahres. Ja, deutsche Unternehmer bekommen jetzt also zu hören, dass sie womöglich einen Trend verschlafen, bei dem das Ausland die Nase bereits vorn habe. also die Wirtschaft, kurzsichtig gegen ihr eigenes Interesse handle, wenn sie Konkurrenzanstrengungen von Frauen nicht besser belohnten. Daher erhalten sie zum Beispiel die ministerielle Empfehlung, also sie, die Wirtschaft, ihre Unternehmenskultur frauen- und familienfreundlicher zu gestalten. Die Diskussion um die Vorzeigefrauen in den DAX-Vorständen steht hauptsächlich dafür, dass sich Frauen ganz generell, auch und gerade in der Breite der Arbeitswelt, in Konkurrenz und Karriere hineinbuxieren lassen sollen. Erst recht bräuchte es aber einen gewissen Druck auf die Frauen. Viel zu viele deutsche Frauen seien mit dem Problem der, Zitat, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zitat Ende, beschäftigt und entfielen daher als mögliche Ressource für die deutsche Wirtschaft. Sie müssten sich, Familie hin, Kind her, der Normalität der Konkurrenz stellen und sich, wie es im Gleichstellungsbericht des Bundesfamilienministeriums heißt, Zitat, vom Zuverdienermodell verabschieden und die Einverdienertradition abschütteln. Zitat Ende. Das staatliche Anliegen, mehr Frauen in Vollzeitjobs zu verfrachten, wird mit einem kleinen Zynismus eingeleitet. Nur hinzuverdienen zum Familieneinkommen oder gar von einem einzigen Einkommen, dem des Mannes meistens, leben zu wollen. Eine solche Mentalität könne sich Deutschland nicht leisten. Da würden es sich die Frauen schlicht und einfach zu bequem machen. Als wären die Minijobs eine Art Zugeständnis an die Frauen gewesen, sich nach ihren Bedürfnissen in der Arbeitswelt einrichten zu können. Um gegen diese Gemütlichkeit vorzugehen, müssten die finanziellen Daumenschrauben staatlicherseits noch mehr angezogen werden. So berichtet dann die Süddeutsche Zeitung, Zitat, die Experten raten zur Abschaffung von Minijobs, zu einer Veränderung des Ehegattensplittings und zu Korrekturen bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehefrauen in der Sozialversicherung. Zitat Ende. Wenn durch solche Korrekturen die Familieneinkommen noch weiter abgesenkt werden, sollte es doch hinzukriegen sein, dass die Ressource Frau sich dem Arbeitsmarkt komplett und uneingeschränkt zur Verfügung stellt. Und mit jeder weiteren Vorzeigefrau in einem DAX-Vorstand lässt sich dann vorführen, wie sehr die moderne Frau im Beruf ihre Erfüllung finden kann.